Später Tag, glaube ich, auch für euch, und ich konnte mich nicht, ehrlich gesagt, nicht vorbereiten auf den Text. Ich lese ihn das erste Mal. Jetzt. Gut. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Es ist ein sehr schönes Lila, wie Shri Krishna Ruk Mini, die Tochter von König Bhishmaka, entführte. Dieses Lila hat eine sehr schöne Tiefe, und ich möchte es heute erzählen, indem ich zusätzliche Informationen aus verschiedenen Puranas nehme, die sich auf das stützen, was im Bhagavatam darüber zu wissen ist. Nachdem Krishna Vrindavan verlassen hatte, ging er zunächst einmal nach Mathura, wo er den dämonischen König Kamsa tötete, und ein wenig darauf auch Yarasandra. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna den Sinn und Zweck seines Erscheins, als dass er die dämonische Last, die die Erde bedrückt, von der Erde heben will. Das tat er, damit fing er an, im großen Stil, als er nach Mathura ging. Vereinzelt tötete er den schon recht machtvolle Dämonen in Vrindavan, aber richtig Heere von dämonischen Soldaten, das machte er außerhalb von Vrindavan. So danach, dann wurde es, dachte Krishna, dass es wenig friedvoll sei für die Mitglieder seiner Dynastie, wenn sie immer in solchen, in der Nähe von solchen großen Aktionen sind, wo also die Welt von der Last der Dämonen befreit. Und so ging er dann zum Ozean und sagte dem Ozean, er solle ihm eine Insel in der Mitte freiräumen. Und so kam es denn dazu, dass Krishna diese Insel Dwarka benutzte, um dort seine Stadt zu errichten und seine Devotis, die Yadu-Dynastie, dort zu beherbergen. Shri Krishna befahl den Ozean einfach: Wir brauchen ein Stück Land. Da sich alles unter seiner allmächtigen Kontrolle bewegt, kam es dann zu diesem Land. In dieser Zeit kam Narada Muni eines Tages zu Krishna und sagte: Du solltest eigentlich heiraten. Narada Muni, der als die Bhakti-Shakti, die Energie der Hingabe, bekannt ist, taucht immer wieder in Krishna Lila auf, um einen entscheidenden Stellen im Lila, dem Spiel des Herrn, eine Art richtungsweisende Funktion aufzunehmen. Manchmal auch, um Vorfälle zu beschleunigen, sodass es schneller zu einem Ergebnis kommt. Aber hier sagt er: Du solltest heiraten. Zur gleichen Zeit hatte Narada Muni, der transzendentale Arrangeur von Krishnas Lila, auch der Tochter von König Bhishmaka, erzählt von Krishna. Nur dass Rukmini, diese Bhishmakas Tochter, über Krishnas vortreffliche Eigenschaften gehört hatte, war in ihr der große Wunsch entstanden, Krishna und niemand anderen zu heiraten. Krishna nun fragte Narada Muni: Du sagst mir das so einfach, ich soll heiraten, aber wer ist qualifiziert? Wer ist geeignet? Narada Muni sagte. Ja, ja. Er wusste schon, weil er hatte schon was in die Wege geleitet. Also, ich würde Rukmini vorschlagen. Sie ist die Glücksgöttin selber, die erschienen ist. Sie ist in höchstem Maße qualifiziert. Und dann lächelte Narada Muni und sagte, mein lieber Herr, du weißt ja so und so schon alles. Du fragst mich nur um deines Lilas willen. Deswegen sage ich es. So, Rukmini, die also lediglich von Krishna gehört hatte, das ist sehr wichtig, sie hatte nie ihn gesehen, keinerlei Kontakt, aber von seinen Herrlichkeiten gehört, von Narada Muni und natürlich auch von den vedischen Schriften und so weiter, wollte niemand anderes als die höchste Persönlichkeit Gottes heiraten und schickte somit einen Brahmana-Boten aus, und der ankam bei Krishna und ihm das mitteilte. Und zwar war da auch so eine Art Termin mit Terminvorstellung dabei. Was die Sache dramatisch macht, ist, dass Rukminis Vater gar nichts dagegen hatte, dass Rukmini Krishna heiraten sollte. Das wollte Bhishmaka seit seiner Kindheit. Er hatte Entsagung dafür auf sich genommen, dass seine Tochter einmal die höchste Persönlichkeit Gottes heiratet. Sein Sohn jedoch, Rukmini ist die Tochter, und Rukmini ist der Sohn, war ein ausgemachter Dämon, ein Erzdämon. Ein einer von der schwerkalibrigen Sorte. Und er wollte das überhaupt nicht. Er hörte seinen greisen Vater manchmal davon sprechen, aber er sagte dann, Krishna, der ist nicht geeignet, der hat in seiner Jugend nur Kuhfutter getragen. Er wurde großgezogen von der Milch einer Vaishya, nämlich Yashoda, einer gewöhnlichen Bauernfrau, wenn wir es mal so sagen können. In Krishna fließt nicht so richtiges Kshatriya-Blut. Sie sagen zwar, er sei der Sohn Vasudev, aber seine genauen genealogischen Ursprünge liegen in der Dunkelheit. Also man weiß nicht mal, wer sein Vater ist. Genau. Und selbst wenn wir akzeptieren, Vater, dass Vasudev, der ein Kshatriya ist, der Vater Krishnas ist und er deswegen unsere Kshatriya-Tochter heiraten darf, Vasudev ist nach einem anderen Maßstab gemessen auch wiederum ein sehr schlechter Kshatriya, denn er hat sein Königreich verloren. Seit Jahren, Jahrzehnten sitzt er im Gefängnis beim Kamsa. Also, wenn du mich fragst, ist es nur Senilität, die dich dazu veranlasst, den Wunsch zu hegen, die qualifizierte Rukmini mit Krishna zu verheiraten. Er ist absolut nicht qualifiziert. Stattdessen sollten wir ihn mit meinem Freund Shishupala verheiraten. Nun, Shishupala, muss ich euch sagen, war ebenfalls ein Dämon, ein wirklicher Dämon. Als er sprechen konnte, waren seine ersten Sätze, ich hasse Krishna. Er hatte sofort 4 Arme, als er geboren war, aber nicht etwa schön, sondern monströs, absolut besorgniserregend sah das aus. Und ein Auge zu viel in der Stirn, aber auch nicht nur ein drittes Auge, wo man sagt, toll, also, sondern wirklich so ein schiefes, was da so schielend widerlich in die Objekte der Sinne abtastete. Wirklich ein kleines Monster. Shishupala sollte die heiraten. Shishupala hatte nachher so etwas wie eine Korrigierung seiner Physiognomie, seines äußeren Aussehens. Er verlor dann die 2 Arme und auch das Auge, was zu viel war, und sah dann menschenmäßig aus, aber innerlich war er immer noch ein Dämon, ein schwerer Hasser von Krishnas Herrlichkeiten. So, jetzt müssen wir die beiden Enden zusammenbringen. Krishna hörte von Rukmini und beschloss, also hörte von dem Boten, den Rukmini schickte, und beschloss, auf der Stelle nach der Stadt von Bhishmaka aufzubrechen und dort Rukmini zu entführen. Und zwar, das war das Besondere, am Tage ihrer Hochzeit. Der Bote, der Brahmana-Bote, kam genau einen Tag vor der Hochzeit in Dwaraka an und hatte diese eilige Botschaft dabei. Also morgen ist meine Hochzeit, also aus der hervorging, dass Rukminis Hochzeit am nächsten Tage schon stattfinden würde. Krishna musste also in einer Nacht durch ganz Indien. Das stellte jedoch kein Problem für Krishna dar, denn er hat einen transzendentalen Lekutsche, die unter anderem gezogen wird von Megapushpa, ein Nest von vier Pferden, die mit der Geschwindigkeit des Geistes reisen können. Und so konnte Krishna in einer Nacht den ganzen indischen Subkontinent durchqueren. Transzendental, wie Krishna ist. So, ich möchte euch im Grunde genommen, wenn Tatva, bist du schon da? Hast du es noch nicht gefunden? Ich würde euch gerne etwas vorlesen aus dem Brief, den Rukmini an Krishna geschrieben hat. Das ist echt sehr, sehr nektarhaft. Ich meine, ich bin da ziemlich Flücke in diesem Lila. Wenn du mir die Bücher beide gibst, habe ich es in einem. Ja, gut. Es wäre also sehr nice, wenn wir etwas aus dem Brief von Rukmini an Krishna lesen können. Dieser Brief war mit so viel Hingabe geschrieben worden, dass es ein sehr nice Beispiel dafür ist, wie ein Devotee sich nach dem Herrn sehnt. Ein sehr, sehr nice Beispiel. Nun, wie bitte? Ja, Krishna besiegt alle Prinzen, ja, das ist richtig. Ja, hier. Vorlesen. Seid ihr interessiert an dem Brief? Ja? Ist ein bisschen vertraut jetzt. Wir hören jetzt einen Brief von der Glücksgöttin an den Herrn. Das ist also völlig transzendental. Der Brahmana kam also vor Krishna und sagte, dies sind die Worte der Prinzessin Rukmini und las dann den Brief vor. Mein lieber Krishna, o Unfehlbarer und Schönster der Schönen, jeder Mensch, der über deine transzendentale Gestalt und deine transzendentalen Spiele hört, erfährt durch seine Ohren augenblicklich die Vergegenwärtigung deines Namens, deines Ruhmes und deiner Eigenschaften. So fallen all seine materiellen Leiden von ihm und er schließt deine Gestalt in sein Herz. In seiner transzendentalen Liebe zu dir sieht er dich ständig in seinem Innern und dadurch erfüllen sich all seine Wünsche. Auch so Rukmini erzählt hier etwas über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, nämlich über Krishna zu hören und dann zu erfahren, wie im Herzen alle Leiden von einem abfallen und man Liebe zu Krishna entwickelt und sagte, auch ich habe von deinen transzendentalen Eigenschaften gehört. Vielleicht erwecke ich den Eindruck, dass es mir an Schamhaftigkeit fehlt, wenn ich meine Wünsche hier so offen ausspreche. Doch ich muss dir gestehen, dass du mich bezaubert und mein Herz gestohlen hast. Du magst nun denken, ich sei ein unverheiratetes junges Mädchen, dessen Charakterfestigkeit zu bezweifeln sei. Doch du, mein lieber Mukunda, bist der höchste Löwe unter den Menschen, die höchste Person aller Personen. Jedes Mädchen, auch wenn es sich noch unter dem Schutz seiner Eltern befindet, und jede Frau, sei sie auch die keuscheste der Keuschen, würde sich in der Bezauberung über deinen einzigartigen Charakter, dein Wissen, dein Reichtum und deine Stellung wünschen, dich zu heiraten. Ich weiß, dass du der Gemahl der Glücksgöttin, deinen Geweihten sehr zugetan bist, und deshalb habe ich mich entschlossen, deine ewige Dienerin zu werden. Deinen Lotusfüßen weihe ich mein Leben und meine Seele, denn ich habe dich, o Herr, als mein Ehemann auserwählt, und so bitte ich dich, mich als deine Frau anzunehmen. Du bist der Mächtigste, o Lotusäugiger, und nun gehöre ich dir. Doch wenn das, was dem Löwen zum Genuss bestimmt ist, vom Schakal gestohlen wird, so führt dies zu Gespött. Daher bitte ich dich, dich meiner anzunehmen, bevor ich von Shishupala und anderen Fürsten seines Schlages gestohlen werde. Also die Hochzeit mit Shishupala, das war für Rukmini einfach so, dass da ein Diebstahl vorgenommen wurde, dass sie von Krishna gestohlen wurde. Mein lieber Herr, vielleicht habe ich in meinem vorherigen Leben Werke zum Wohl der Allgemeinheit getan, wie zum Beispiel Brunnen gegraben und Bäume gepflanzt. Oder vielleicht habe ich fromme Taten ausgeführt, wie das Darbringen von rituellen Zeremonien und Opfern. Oder ich habe den spirituellen Meister, den Brahmanas und den Vaishnavas gedient. Vielleicht habe ich durch diese Taten die höchste Persönlichkeit Gottes Narayana erfreuen können. Wenn dem so ist, dann wünsche ich mir, dass du, Shri Krishna, Bruder Balarams, hier herkommst und mich bei der Hand ergreifst, sodass ich nicht von Leuten wie Shishupal berührt werde. So, Krishna segnete dann noch den Brahmana, indem er sagte: Gut, ich habe es zur Kenntnis genommen, o bester der Brahmana, du solltest immer zufrieden sein. Wenn ein Brahmana nämlich nicht zufrieden ist, dann geht alles Brahminische von ihm weg. So sagte er zum Brahmana, segnete er ihn noch, und dann machte sich Krishna auf zu der Stadt von König Bhishmaka. Da muss ich ehrlich sagen, dass wir noch den Stadtnamen suchen. Ko, war das mit Ko irgendwas? So sagen wir mal der Stadt dazu. Nun, Krishna hatte in der Nähe der Stadt einen befreundeten König, den König Kaushika. Kaushika unterrichtete er von seinem Kommen, indem er Garuda schon einmal vorschickte, den gefiederten Träger Vishnus. Und er sagte ihm, dass am nächsten Tag eines der denkwürdigsten Schlachten in der Geschichte der Menschheit stattfinden würde. Er würde nämlich Rukmini entführen und die Widersacher dabei, die sich ihm in den Weg stellten, in die Flucht schlagen. Er sagte auch vorher noch einmal Balaram Bescheid, der ebenfalls kam, mit dem Heer der Yadus ausgerüstet. Als Krishna dann am Morgen vor der Stadt von König Bhishmaka erschien, sah überall die Truppen der Könige Shishupal, Jarasandra war natürlich auch dabei, Dantavakra war dabei, also richtig heavy Dämonen, die Leben für Leben Krishna gehasst hatten. Er kam alleine an. Es wurde auch zur Kenntnis genommen, aber niemand bot ihm eine Residenz oder irgendein Lager an. König Bhishmaka hatte so viel Angst, vor seinem dämonischen Sohn Krishna zu begrüßen, dass er im Palast blieb. Eine sehr feige Haltung, sehr unredlich. Krishna jedoch wollte so und so nicht da bleiben, sondern ging zu Kaushika, seinem Devotee. Als er ankam, sagte ihm Kaushika: Hier, nimm so bitte mein Königreich. Aber Krishna sagte: Indra erschien auf dem, in der Szene und sagte, nimm meinen Thron über die himmlischen Planeten. Ich bin hier wegen Rukmini, sagte Krishna. Und Kaushika war daraufhin so erfreut, dass er sagte, jeder, der leben will, sollte, sollte kommen, wenn Krishna Rukmini nimmt. Und jeder, der sein eigenes Grab graben will, sollte zu Hause bleiben. Mit anderen Worten, Kaushika stellte sich völlig auf Krishnas Seite. Er sagte, die Heirat muss sein. Als Jarasandha, Shishupal und Rukmini allerdings hörten, dass Krishna beabsichtigte, Rukmini zu entführen, lachten sie nur, wie es die Art der Dämonen ist. Nun, ungefähr zur Mittagszeit oder morgens, also ein bisschen später am Morgen, ging Rukmini zum Durga-Tempel, wo sie zu Durga betete, dass sie die Frau Krishnas werden dürfe. Und als sie dann herauskam aus diesem Tempel, da sollte eigentlich dann die Hochzeit mit Shishupal stattfinden. Shishupal war schon da in Bräutigamskleidung und hatte aber das Schwert schon unter den Tüchern. So als die anwesenden Rukmini aus dem Tempel treten sahen, waren sie von ihrer Schönheit völlig überwältigt. Sie war gerade erst 16 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, aber so schön, dass jeder, der sie sah, atemlos wurde und viele der Fürsten und Prinzen, ja eigentlich alle, von den Rücken ihrer Reittiere herunterfielen. Selbst von Elefanten, Hubertus. Also selbst von einer großen, wie sagt man, wie Engel aus den Wolken, wie Teufel aus den Wolken stürzten sie ab, nicht? Die waren also wirklich von der außergewöhnlichen Schönheit der Glücksgöttin völlig überwältigt. Nun in diese Szene, die von atemloser Spannung gehalten wurde, fuhr Krishna mit seiner Kutsche herein, ganz ruhig und gelassen. Und die Prinzen, die dann da waren und erstmal so überwältigt waren von Rukminis Schönheit, deren Blut also in Wallung waren, sahen diese transzendentale Kutsche und sahen, wie Krishna ganz ruhig, wie ein Löwe, der in eine Schar von Schakalen hineingeht, auf dem Schauplatz erschien. Und sie dachten für einen Augenblick, das kann nicht sein. Wie kann eine Person in Anwesenheit der Weltelite, es war ja ein Gipfeltreffen praktisch, der damaligen Regenten, die diese Hochzeit zwischen Shishupal, das war so wie Jelzin, und der Jelzin gilt nicht mehr, Bill Clinton vielleicht, nicht, in der Popularität oder in dem Bekanntheitsgrad jetzt ausgedrückt, der da so reinging in diese Sache und einfach Rukmini entführen wollte, und zwar gar keinen Hehl draus machte, einfach anziehend und charmant lächelte und einfach dann Rukmini nahm und auf die Kutsche, seine Kutsche nahm. Schließlich, sie waren so schockiert, war Krishna schon wieder weitergefahren, also er war jetzt rausgefahren aus diesem Arenal der Öffentlichkeit. Schrien die Prinzen auf, nein! Das ging einfach nicht rein, sie war völlig verbar. Nein, schrien sie, es kann nicht sein! Sorry, vielleicht war ich zu laut. War ich zu laut? Habe ich dich total schockiert? So. Dann versuchten sie also, hinter Krishna herzujagen. Und Krishna sagte zu Rukmini, habe keine Angst. Und drehte dann den Wagen um und stand alleine etwas außerhalb der Stadt, wie die Brandung der militärischen Streitkräfte aus der Stadt heraus quillte wie eine schmutzige Flut, die sich über eine Tiefebene ergießt. Und alleine begann dann Krishna zu schießen und er schoss, jetzt wird es ein bisschen Chaturya-mäßig, die Hände und die Köpfe ab von den feindlichen Soldaten. Balaram erschien plötzlich von einer anderen Richtung mit dem Heer der Yadus und übernahm die weitere Arbeit, während Krishna weiterfuhr. Nun, Rukmini brauchte ein bisschen, der Bruder Rukminis, Rukmi, brauchte ein bisschen Zeit. Er war schockiert, er hatte nicht damit gerechnet, dass Krishna diese Art von Dreistigkeit besaß, in seinen Augen. Und er war schließlich bewaffnet und zog mit seiner Armee aus und ging Krishna nach. Er jagte und jagte, er wollte nur Krishna, er hielt sich nicht auf mit Balarams Armee und der Armee der Yadus und schließlich erreichte er Krishna. Krishna drehte sich um und zeigte ihm seine Barmherzigkeit. Krishna nahm 22 Pfeile, 3 schoss er auf Rukminis Brust, mit 4 Pfeilen tötete er die Pferde von Rukminis Streitwagen, mit 4 Pfeilen den Wagenlenker und mit 4 Pfeilen schoss er alle Räder weg. Mit einem Pfeil schoss er die Flagge ab und mit dem letzten Pfeil schoss er den ganzen Streitwagen in zwei, dass der in feinen Splittern auf dem Boden lag. Nun, Rukmi ließ sich jedoch nicht einschüchtern, sondern rief sofort nach einem zweiten Streitwagen, sprang auf den zweiten Streitwagen und war wieder bereit, Krishna anzugreifen. Und er schrie ihn an, ich hätte auch deinen Streitwagen zerbrechen können, du Streitwagen in Zweier. Aber weil meine Schwester da drauf sitzt, lebst du noch. Er fuhr dann auf Krishna zu, nahm eine Keule in die Hand machte sich bereit, Krishna anzugreifen. Krishna jedoch schoss mit 3 Pfeilen die Keule in zwei und griff dann Rukmini beim Haar, zog ihn vom Streitwagen herunter und band ihn an einen Stab von dem Streitwagen an. So Balaram sagte, was wirst du jetzt mit ihm machen? Ja, sagte Krishna, sag mal. Also Balaram sagte, du solltest jetzt nicht angehaftet sein an die familiären Beziehungen, die dich inzwischen mit Rukmi verbinden. Er ist ein Dämon und er wird ein Dämon bleiben. Aber trotzdem sieht es schlecht aus, wenn du einen Verwandten tötest. Deswegen töte ihn bitte, ohne ihn zu töten. Jetzt ist Michael hochgespannt, wie das gelöst wird. Und dann, Krishna verstand natürlich sofort, nahm sein Schwert und schäfte, da ist Sindhu, er schäfte dann Rukmi den Kopf, ließ aber den Kopf auf den Schultern. Und zwar schäfte er ihn in einer punkähnlichen Stil, also es waren immer wieder Strähnen und Haare zu sehen und dazwischen kleine Haarinseln, also so nicht Hautinseln, nicht? Und so wurde Rukmi ein Opfer des Gespenstes. Ein eitler Mensch, der hochmütig ist und in Stolz eingegossen, empfindet eine Demütigung als ebenso gut wie den Tod. Und so vollbrachte Krishna etwas Schönes, ohne den zu töten. Das ist also das Lila von Rukmini. Heirat mit Krishna. Ich wollte es euch einfach mal in all diesen liebenswerten Einzelheiten erzählen. Ich weiß, dass wenn man sich das mal vergegenwärtigt, das Weltgipfeltreffen aller Fürsten, die die Hochzeit von Rukmini mit einem ihrer großen Stars, ihrem powerhungrigen Führer sehen wollen. Ne? Und dann Krishna erscheint mittendrin und stiehlt Rukmini weg. Ich finde das fantastisch. Das ist einfach Nektar. So, ich wollte aber noch ein weiteres Punkt heute machen. Ich möchte jetzt euch fragen, eine Frage stellen, die wir dann behandeln möchten. Das Krishna-Lila lassen wir einfach so stehen und werden nachher nochmal darauf zurückkommen. Die Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Was ist das Ziel, was ihr erreichen möchtet durch die Ausübung eures Chantens, der Befolgung der vier regulierenden Prinzipien, dessen ja nicht immer einfachen Lebensstil, den man hat? Was soll durch den Sadhana, den wir ausführen, erlangt werden? Mir fiel diese Frage gestern auf. Ich saß mit einigen Freunden oben im Zimmer und plötzlich fing ein Brahmachari im Raum daneben an, im Schlaf so ein bisschen beunruhigt zu sprechen. So, hatte wohl einen schlechten Traum oder so, und die anderen wachten neben ihm auf, und zwei oder drei, ich hörte dann Stimmen, wo er beruhigt wurde, und dann rastete er weiter. Nicht? Und ich ging dann kurz raus und voller Sympathie sah ich euch da ruhen. Menschen aus zum Teil reichen Elternhaus, mit gutbürgerlichem Hintergrund oder auch eher abenteuerlichen Hintergründen, wie ihr da entsagt, lacht und auf dem Boden, muss nicht immer leicht sein, also wenn einer so beängstigend anfängt loszureden im Traum, kriegt man ja auch einen Schock und wird aus dem Schlaf gerissen. Hat er so viel aufgegeben für Krishna, um diesen Lebensstil eines Mönches zu wählen. Und auch die Mata, die ist so viel, also jeder Devotee hat so viel hingegeben. Was, und führt jetzt ein Leben aus, das mit spirituellen Übungen durchdrungen wird und auch viel Service zu Krishna und den oft auch sehr intensiven, reinigenden Erfahrungen, die man erfährt, wenn man in Beziehung mit so vielen Menschen lebt. Das ist ja manchmal eine Art, da beschleunigen sich ja Prozesse in einem. Normalerweise lebt man in dieser Zivilisation zu zweit, als Mann oder Frau. Aber hier gehört einem nicht mal ein Zimmer und man ist mit 20 schlafenden Brahmacharis oder Brahmacharinis neben sich, die dann auch noch anfangen zu schnarchen, weil sie so hart gearbeitet haben. Zusammen ist es doch entsagt. Was wollt ihr erreichen dadurch? Eine gute Frage, finde ich. Was ist das Ziel, was ihr anstrebt? Manchmal hört man, glücklich zu werden, und das ist sicherlich ein sehr wichtiges Ziel auf unserer Agenda. Aber in diesem Kontext kann man... Jiva Goswami beantwortet diese Frage. Ich will sie mal, ich will jetzt nicht eine Umfrage in dem Sinne machen, weil wir ein bisschen spät schon dran sind. Er sagt, die Transformation des Herzens bildet das Ziel des Krishna-Bewusstseins. Im Nektar der Hingabe erklärt uns Rupa Goswami, wie diese Transformation des Herzens aussehen soll. Und ich möchte euch gerne den Urtext und dann Prabhupads Kommentare vorlesen, weil die unglaublich wichtig sind für uns im Leben. Ich möchte euch die Definition von Sadhana Bhakti gerne präsentieren, nämlich der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes in der Praxis, wo wir unseren Körper und unseren Geist in Krishnas Dienst stellen. Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhavasa Sadhanadi Da Nitya Siddhasya Bhavasya Prakatyam Kriti Sadhyata. Dieser Text ist aus dem Bhakti-Rasamrita Sindhu und findet sich wieder in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22. Kapitel, Text 105. Wenn transzendentaler, hingebungsvoller Dienst durch den Liebe zu Krishna erreicht wird und durch die Sinne ausgeführt wird, so nennt man die Sadhana Bhakti oder die regulative Ausübung von hingebungsvollen Dienst. Solcher hingebungsvoller Dienst existiert bereits ewig im Herzen jedes Lebewesens. Das Erwecken der ewigen Hingabe ist also die Potentialität des hingebungsvollen Dienstes in der Praxis. Ich lese es mal in Englisch vor. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional practice. Devotional Service in Practice. Srila Prabhupada macht diesen sehr subtilen Punkt klar, indem er sagt, durch das Ausüben von hingebungsvollen Dienst in der Praxis, so wie wir es tun, wird etwas in uns zum Erwachen gebracht, nämlich unsere ursprüngliche Liebe zu Krishna. Und zur Illustration gebrauchte das die Analogie von einem Kind. Ein Kind hat in sich bereits die Möglichkeit zu laufen. Durch die Übung, die es macht, diese Laufübung, wird diese Fähigkeit in ihm erweckt. Genauso ist in unserem Herzen ewig diese Liebe zu Gott da, wenn wir die Übungen des praktischen hingebungsvollen Dienstes ausführen, dann erweckt sich diese Liebe, manifestiert sich diese Liebe eines Tages für Krishna. Versteht jeder hier dieses Beispiel? Du bist noch ein junges Mädchen, ja? Ich glaube, es ist klar. Ne? Ja, ich hatte die Freude, ungefähr 5 Menschen auf den Weg des Laufens zu bringen. Ich habe da eine kinderreiche Sippschaft gehabt und ich hatte so ein Talent, das so didaktisch aufzubauen, wie man das machte. Und dann habe ich, wie heißt der Kleine? Mein letzter war, wie dieser römische Kaiser war. Ist egal. Ist auch schon krass geworden. Dagmar habe ich auch gezeigt, meiner kleinen Cousine. Und ich glaube sogar meinem kleinen Bruder. Also verschiedenen Leuten, die mir jetzt dankbar dafür sind. Und der ganze Trick ist, die Kinder wollen nicht so sehr, die wollen einfach faul auch da sein, aber wenn sie schnell das Laufen lernen sollen, muss man sie einfach nehmen und sie von dem Vorteil, man muss ein bisschen Vertrauen in sie hineinbringen und dann mit ihnen gehen, links, rechts, jetzt links, rechts. Am besten, man tut sie auch bei sich auf die Füße rauf, die Füße von den Kleinen, und dann geht man mit den Füßen so, dass sie in die Bewegung reinkommen. Und dann laufen sie irgendwann. Nicht so? Weil die Fähigkeit ist schon da. Prabhupada sagt also, es gibt gewisse vorgeschriebene Methoden, unsere Sinne und unseren Geist auf eine solche Weise zu ziehen, dass unser schlafendes Bewusstsein, Krishna zu lieben, erweckt wird. Genauso wie ein Kind mit ein wenig Praxis anfängt zu laufen. Prabhupada sagt, there are prescribed methods for pulling our senses and mind. Das ist sehr wichtig, diese sehr interessante und philosophische Formulierung. Die Ausübung von hingebungsvollen Dienst in der Praxis ist dazu bestimmt, unsere Sinne und unseren Geist zu ziehen. Es ist nicht immer einfach. Es muss gezogen werden. Es muss aus uns etwas herausgebracht werden, was bereits da ist. So, deswegen ist sehr wichtig, dass ein Devotee im Krishna-Bewusstsein genau versteht, wie dieser Vorgang aus das Laufen lernt, genau aussieht. Wir müssen vor allen Dingen verstehen, was die Essenz von diesem Vorgang ist. Und diese Essenz von Sadhana Bhakti besteht darin, den Geist auf Krishna zu richten. Seht bei im Laufbeispiel, da braucht das Kind nicht an irgendwas zu denken. Das läuft einfach.
Und dann kommt es irgendwann mal. Weil der zentrale Aspekt jedoch im hingebungsvollen Dienst in der Praxis ist es, an Krishna zu denken. Wir können nicht einfach nur den Körper beschäftigen und erwarten, dass wir so schnell, auf schnelle Art und Weise, im Krishna-Bewusstsein fixiert werden. Wir haben es, glaube ich, schon erlebt, dass manche Menschen den Vorgang versuchten, aber auch wieder aufgaben. Und es liegt daran, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Essenz des Sadhana Bhaktis zu ergreifen, nämlich an Krishna zu denken. Herr Rupa Goswami zitiert in diesem Zusammenhang den Vers, dass das Ziel aller Regeln und Regulierungen darin besteht, sich an Vishnu zu erinnern. Etayo eva kinkara. Alle anderen Regeln und Regulierungen sind kinkara. Das heißt Diener von diesem einen Prinzip. In dem bekannten Vers der Gita, Manmana Bhavanat Bhakto, erklärt Krishna, dass wir bei unserer Tätigkeit daran denken müssen, dass uns diese Tätigkeit von Krishna gegeben worden ist und wir sie für Krishnas Zufriedenstellung ausüben. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir also bei der Ausübung an Krishna denken. Tasmatina Pyupayina Mana Krishne Nireshayet. Mein lieber König, so wird zitiert, Rupa Goswami einschlagen, man muss den Geist auf Krishna richten, komme, was da wolle, also bei any means. Und jetzt werde ich euch noch einen Text vorlesen. In diesem Zusammenhang. Aus dem Bhagavatam. Die Wichtigkeit. Dieses Denken an Krishna soll auch auf einer unqualifizierten Stufe gemacht werden. Wo man also noch nicht, sagen wir mal, auf sehr hohen Stufen des hingebungsvollen Dienstes ist. Und es wird hier da gesagt, viele, viele Persönlichkeiten haben Befreiung erlangt, indem sie einfach mit großer Aufmerksamkeit an Krishna dachten und aufhörten, sinnhaft zu handeln. Diese große Aufmerksamkeit kann lüsternen Wünschen, feindseligen Gefühlen, Furcht, Zuneigung oder Hingabe entspringen. Ich werde nun erklären, wie man Krishnas Barmherzigkeit erlangt, indem man seinen Geist auf ihn konzentriert. Also irgendwie, das ist der Sinn von den ganzen Tätigkeiten, die wir ausüben, müssen wir an Krishna denken. Selbst wenn wir noch da unsere Kali Yoga Erinnerungen haben und wir noch nicht vielleicht richtig an Krishna denken können, müssen wir dazu kommen. Es ist die Pflicht des Acharyas, des spirituellen Meisters, so schreibt Krishna, dass die Wege zu finden, die Wege und Mittel für seinen Schüler zu finden, dass er seinen Geist auf Krishna fixieren kann. Das ist der Anfang des Sadhana Bhaktis. So, ihr möchtet sagen,
naja,
wir hören das oft an Krishna zu denken. Und
wieso?
Pochst du jetzt
auf den selbstverständlichen Punkt herum? Ist nicht nötig, du stellst dich auf eine geöffnete Tür mit großer Kraft. Du brauchst nicht so eine Kraftanstrengung an, um uns von diesem Punkt zu überzeugen, das ist schon selbstverständlich.
Ich persönlich möchte aber
eine Bemerkung hier
entgegen.
Mir ist erst, nachdem ich jetzt in
Tatik
den Nektar der Hingabe
mal studiert
habe, mich wirklich mal
hingesetzt habe und
versucht habe, das zu verstehen, wie der Vorgang des Hingebungsvorgangs ist, erst richtig aufgefallen,
dass ich sehr oft
das Ziel des Lebens
nicht zuletzt
im
Leben eines
Devotees beachtet wird.
Auch im eigenen Leben.
Prabhupada sagte an einer anderen Stelle, man muss einfach so arrangieren,
dass man tatsächlich ständig an Krishna denken kann
und ihn nicht vergisst.
Ja, dann muss man vielleicht eine Arrangierung zum Beispiel von manchen Devotees ist, dass sie sich strikt an die Unterweisung Prabhupads halten und einfach ihre Runden vor 10 Uhr chanten, weil das, wenn man sie gechantet hat, hat man eine Grundlage. Oder sie machen Arrangierungen in ihrem Leben, dass sie morgens schon ein bisschen lesen können. Manche Devotees empfinden Schwierigkeiten dabei, nur in einem Schlag durchzulesen und durchzuchanten, und sie legen dann ein kleines Gebet noch zwischendurch, die Shikshastakam-Gebete, um so reinzukommen in die Stimmung. Nicht? Noch dazwischen. Also sein Leben muss man arrangieren auf eine bestimmte Art und Weise, sodass es möglich ist, an Krishna sich zu erinnern, während man seinen Tag ausübt. Das ist die Essenz des Sadhanas. Es ist wichtig, dass wir uns um diesen Kernpunkt Gedanken machen. Jeder von uns, was brauchen wir? Es gibt Bedürfnisse wie Essen und Schlafen, die faktische Bedürfnisse sind. Ohne die geht's nicht. Ein genauso großes Bedürfnis ist es für uns als Seelen, die auf dem Wege zu Krishna sind, Krishna Parayana sind, uns an Krishna zu erinnern, täglich. Ohne das geht es nicht. Das ist ein realistisches Bedürfnis. Srila Prabhupada hatte, das geht mir immer noch so im Geiste, 1900, oh, ich versuche gar nicht vorzugeben, ich kann mich an Daten zu erinnern, ich kann es nämlich nicht. Es war irgendwann einmal, wir waren noch im Kapitelbuschweg, das weiß ich genau, Kapitelbuschweg, das war in Hamburg. Hamburg, Eidelstedt oder so eine komische Stadt, also ein komischer Name. Und da hatte Prabhupada dann gebeten, seinen Sekretär, dass er einen Text aus dem Chaitanya Charitamrita, den er gerade übersetzt hatte, an alle Tempel schickt. Und dieser Text besagt, wer nur gewöhnliches Getreide isst, also dieses Bedürfnis erfüllt, aber nicht täglich über die transzendentalen Spiele Krishnas hört, wird sehr bald von der Ebene des hingebungsvollen Dienstes herunterfallen. Prabhupada macht nur so einen kurzen, kleinen Purport. Ich möchte den wieder suchen und dann auch wieder aushängen. Ich glaube, dass es sehr im Sinne ist. Wo Srila Prabhupada den Punkt macht, wir müssen, um kraftvoll unseren hingebungsvollen Dienst zu entwickeln, etwas beschäftigen, dazu kommen, uns an Krishna zu erinnern, das vergegenwärtig haben. Das brauchen wir. Jeder von uns braucht eine peacevolle Situation. Peaceful, das kann man jetzt so und so interpretieren. Ich möchte damit sagen, eine Position, wo er im hingebungsvollen Dienst fixiert sein kann und sich dabei an Krishna erinnern kann. Das ist alles. Das brauchen wir, aber da müssen wir uns drum bemühen. Ich möchte meinen Vortrag beenden auf eine für mich sehr ungewöhnliche Art und Weise. Ich fühle aber so stark für den Punkt, dass ich mich nicht scheue, eben ungewohnte Wege einzuschlagen. Ich habe ein westliches Zuhörerpublikum und ich möchte eine Geschichte erzählen, die diesen westlichen Geist erfasst. Eine Geschichte, an der ich selber ein bisschen arbeite und die ich gerne mal veröffentlichen möchte. Hier ist sie, ihr seid die Ersten, die sie hört. Eigentlich bin ich Mensch, der zum Nachdenken sich eignet. Zumindest das von sich denkt. Aber manchmal kommt in mir auch ein gewisser Bedürfnis nach den Finanzen auf. Ich muss meine Miete bezahlen. So habe ich mich ein bisschen widerwillig auf den Arbeitsmarkt umgeschaut und fand ein Inserat von einem Fabrikanten namens Herrn Schädlich. Als ich zur Bewerbung reinkam, bei Herrn Schädlich hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl. Die Dame, die mich begrüßte, schaute so fröhlich und so optimistisch und so positiv. Dabei ist doch Arbeit nicht etwas sehr Positives. Jedenfalls für mich nicht. Das ist ein moderner Stil. Ich werde gleich sehen. Es ist gleich ein total überraschendes Ende. Also, schaltet euch noch nicht aus. Ich weiß, das ist für die Bodhis noch nicht so interessant, aber das ist, was ich für Kami schreiben möchte, also für bedingte Seelen schreiben möchte. Ich will ihn aus dem Herzen herausschreiben. So, jetzt geht's los. Das wird für die Bodhis interessant. Aber ich brauchte Geld. Und so ging ich hohen Mutes dabei, den Fragebogen auszufüllen. Die erste Frage war, glauben Sie, dass die Anatomie des Menschen richtig so ist? Sofort, ohne zu zögern, schrieb ich auf, nein, 4 Arme würden nicht ausreichen, um das zu tun, was zu tun ist. Wie viele Telefone können Sie gleichzeitig bedienen? Also schrieb ich auf, bei 8 ist es mir noch langweilig, bei 9 fängt es an, mir Spaß zu machen. Die dritte Frage war, was bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit zu tun? Ich schrieb auf, Freizeit ist Maya. Ich setze mich ganz in die Ziele meines Arbeitgebers ein, auch in der Freizeit. Also Freizeit im Maya schiebe ich nicht, also das ist, das muss man verwerfen. Freizeit ist nichts oder so, nicht. Das soll eben bestimmte Menschen zum Nachdenken bringen. Ich wurde natürlich sofort eingestellt, das hatte ich ja geplant. In der Firma hatten wir folgenden Umgangston. Jeden Morgen kam er schädlich reingestürmt und er begrüßte uns mit dem Schlagwort, es muss etwas geschehen. Ich antwortete ihm wie alle Angestellten zurück, es wird etwas geschehen, es kann etwas geschehen, es sollte etwas geschehen und manchmal sagte ich, das hätte nicht geschehen sollen. Wenn jemand anrief und ich in meine neuen Telefone rein sagte, merkte ich bald, man brauchte eigentlich gar nicht zuzuhören, was der andere sagte. Man rief einfach munter herein, es muss etwas geschehen, es soll etwas geschehen, es wird etwas geschehen und manchmal, das hätte nicht geschehen sollen. Fertig. Eines Morgens nun kam Herr Schädlich reingestürmt. Und er sagte wieder, es muss etwas geschehen. Diesmal war mir irgendwie nicht nach Antworten. Ich fühlte mich so wie ein kleines Kind, dem die Eltern sagen, er muss sagen, er ist ein unartiges Kind und er will es nicht sagen. Es kam nicht, Herr Schädlich guckte auf mich und sagte, antworten Sie doch. Ich konnte irgendwie nicht. Warum antworten Sie nicht, sagte Herr Schädlich und fiel tot um. Ich ging zu ihm rüber und drückte ihm die Augen zu und sagte ganz leise, es ist etwas geschehen. Ich wurde gebeten, zum Trauerzug zu kommen. Ich trug einen Kranz nach. Und die Trauerfirma fand, dass meine Miene so gut zum schwarzen Anzug passte. Sie bat mich, bei ihnen mitzumachen. Ich nahm es dankbar an, denn ich konnte nachdenken dabei. Endlich konnte ich nachdenken. Und ich gehe jetzt auch manchmal, wenn ein Obdachloser, wo keiner mitgeht, da gehe ich manchmal auch mit, denn ich liebe es einfach, nachzudenken. Und dann kommt der Schwenk. Ich habe nämlich gelesen, dass wir nur für kurze Zeit hier sind. Wir haben eine kurze Zeit für den Nutzen, damit die menschliche Form zu nutzen. Und es muss etwas geschehen. So, ich weiß nicht. Und jetzt endet die Geschichte. Nach ungefähr 4 Monaten kam ich endlich aus diesem Brill heraus, den Herr Schädlich mir gegeben hatte, und fragte mich, was hatten wir eigentlich in der Fabrik produziert? War es Seife? Oder waren es vielleicht Geschenkpostkarten? Ich wusste gar nicht, was wir produziert hatten. Das hat mir nochmal einen Stoß zum Nachdenken gegeben. Also die Idee ist hier, es ist jemand, das ist für ein nicht geweihtes Publikum gemacht, aber ich weiß, dass Devotees manchmal anfangen nachzudenken, wenn ein Kontrast zu dem gewohnten Denken entsteht. Ich möchte also meine schonungslosen Kritiker hier bitten, Geduld mit mir zu haben. Es ist Predigen, indem er einen Kontrast zum bestehenden Denken aufbaut und so ein Denken in Gang setzt. Es geht mir hierum, darum, der arbeitete in etwas, der tat die ganze Zeit etwas, aber wusste nicht, worum es geht in der Fabrik, ob Seife oder Postkarten. Und so ist es auch sehr wichtig für uns, die wir ein Sadhana machen. Wir tun und tun etwas, wir müssen aber die Essenz unbedingt wahrnehmen und verstehen, nämlich, dass wir an Krishna denken. Wer diese Themen verinnerlichen möchte und ein bisschen darüber nachdenken möchte, den möchte ich gerne auf das Kapitel 2 des Nektars der Hingabe verweisen, die ersten Stufen der Hingabe, in denen also die Dinge sehr nice herausgearbeitet werden. Ja, Kapitel 2 bis Kapitel 3 kann man lesen, wenn man wenig Zeit hat, und wenn man mehr Zeit hat, empfiehlt es sich unglaublich, und die einzelnen Übungen unter diesem Aspekt zu lesen, nämlich die 64 Übungen des hingebungsvollen Dienstes. Ich möchte darüber ein Seminar ausarbeiten, und wenn ihr wollt, könnt ihr ja, und die Gelegenheit da ist, dass wir dann zusammen über Texte arbeiten. Dann können wir sehen. Gut, Hare Krishna. Ich möchte noch einmal sagen, ich weiß, diese Geschichte ist nicht sehr, kommt nicht aus unserer Tradition. Bitte versteht, warum ich sie gebraucht habe. Es ist natürlich ein bisschen Selbstkritik in dieser Geschichte drin, das ist ganz klar. Es ist nicht eine Geschichte, die analogiert. Wir sind nicht in der Fabrik wie der Mann. Jeder, der im Krishna-Bewusstsein auch nur seine Nase reinsteckt, wird einen großen Nutzen, einen ewigen Nutzen davon mitnehmen. Also das kann man nicht vergleichen. Es geht lediglich um den Punkt, die Essenz einer Tätigkeit zu verstehen. Dieses Beispiel kann nur diesen Punkt bestrahlen, sonst nichts. Gut. Hiermit bin ich an ein Ende angekommen. Gibt es irgendwelche Fragen hierzu? Ja, bitte. Ja. Diese Frage ist sehr wichtig für die Votis, und ich möchte sie deswegen auch wiederholen für die Kassetten. Ich mache mir im Augenblick Gedanken über Zielvorstellungen in meinem Krishna-Bewusstsein und frage mich natürlich, da sind große große und endgültige Ziele zu erreichen. Es gibt allerdings auch Zwischenziele, die erreicht werden müssen. Auf was soll man sich konzentrieren? Es ist sehr wichtig, in jeder Bemühung das Endziel nicht aus den Augen zu verlieren. Denn sonst wird man bei den kleinen Schritten, die dazu nötig sind, oder den vorläufigen Zielen, die auf dem Wege dahin erreicht werden müssen, wenn wir vielleicht in eine ganz andere Richtung schießen und die auch nicht erreichen. Ein Devoti hat diesbezüglich einmal das Beispiel vom Fahrradfahren gebracht. Es gibt beim Fahrradfahren zwei Ziele. Ein Ziel ist, wo man hin will, die Adresse. Das andere ist, dass man richtig strampelt. Also wie sagt man strampelt? In die Pedalen tritt. Und so die Mechanik da richtig hat mit dem Klingeln, und das muss man noch berücksichtigen. Bremsen natürlich in den richtigen Augenblicken und so weiter und so fort. So, beides ist wichtig. Wenn wir das große Ziel aus den Augen verlieren, mögen wir im Detail vielleicht okay sein, aber wir kommen nicht zu der Adresse an. Das hatte der Devotee daraufhin geantwortet, auf diese Frage. Ich möchte weiter noch, da, ich glaube, das ist jedem bekannt und ich kann mir auch vor, ich habe das Beispiel schon öfters zitiert, gehört in Vorlesungen. Ich möchte es aber gerne weiterführen. Für einen Devotee ist es sehr wichtig, das große Ziel zu erinnern. Deswegen hat Srila Prabhupada die transzendentale Literatur geschrieben, in der es ja eigentlich immer wieder um Punkte geht, wie Krishna-Bewusstsein entwickeln, auf die Ebene zu kommen, wo man reines hingebungsvolles Dienst ausübt. Und Prabhupada beschreibt uns dann darüber, wir hatten in Heidelberg so schöne Texte die letzten Tage, wo es heißt, dass hingebungsvolles Dienst wird alles Karma eliminiert und so weiter. Nicht? Er beschreibt, weil macht es uns, ergibt Gründe, warum wir dieses Ziel erreichen müssen. Es ist aber genauso wichtig, die Schritte zu sehen. Und deswegen, es ist hochinteressant, hat Prabhupada die BBT-Editeure einmal total überrascht. Und zwar durch die Veröffentlichung des Buches Der Nektar der Unterweisung. Im Nektar der Unterweisung werden besonders in den ersten drei, also ersten Versen, so Ziele gegeben wie nicht zu viel essen, zum Beispiel, nicht zu viel ansammeln, kein müßiges Geschwätz zu üben und so weiter. Damals, weiß ich noch, hatte dieses Buch war so daher, wir hatten das schon in der Fotokopie, so, das waren so getippte Seiten, die irgendwie rausgeschmuggelt wurden, also von den ewigen Nektarjägern aus Los Angeles, hatten wir das gelesen. Das war der Geheimtipp für uns, die Devotees, weil wir dachten, das ist so praktisch für uns jetzt, das ist so richtig, tut unsere uns so direkt ansprechen, so die kleinen Ziele. Aber wir dachten alle, das wird wahrscheinlich ein kleines Buch sein mit einer kleinen Auflage. Und Prabhupada sagte dann, es sollten 100.000 Stück davon gedruckt werden sofort und verteilt werden an die Leute. Und ich weiß noch, das war so ein, wir haben das nicht geschafft, das kam bei der ersten Ausgabe nur 10.000 zustande, weil wir dachten, nur die Leute müssen nicht diese privaten Ziele haben, also die sollen nicht auf diese Einzelheiten hingewiesen werden, die da gemacht werden, sondern sollen jawohl diese allgemeinen und großen Ziele, großen Sachen verstehen. Aber Prabhupada war sehr, sehr praktisch oder ist sehr praktisch orientiert. Wenn diese kleinen Ziele nicht bekannt werden, diese kleinen Sachen, wie kommen die dann zu den großen Zielen? Wenn du immer im müßigen Geschwätz verstrickt bist, zum Beispiel. Also ich meine jetzt mit dem Du, das universale Du. Wenn du immer zu viel isst oder immer dies und das jenes machst, dann ist es echt schwierig, das große Ziel zu erreichen. So beides ist von großer Wichtigkeit. Es ist jedoch interessant, ohne das große Ziel kann man das kleine Ziel auch nicht erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. In den ersten sechs Kapiteln des Bhagavad Gita, 3 × 6 ist 18, ist das richtig? Ja, keine Frage. Schon okay. In den ersten sechs Kapiteln der Bhagavad Gita wird Nishkarma erklärt, also Tätigkeiten, die man ausführt, wo man nicht das Ergebnis für sich beansprucht. In den hinteren sechs Kapiteln wird Jnana Yoga verkündet und in den mittleren Bhakti Yoga. Dann möchte ich euch fragen, warum denn in den mittleren? Warum ist es nicht die normale Listung? Karma-Yoga, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga. Kann man sich ja fragen. Und der Punkt ist, eine Erklärung ist, dass Krishna das bewusst in die Mitte gesetzt hat, damit nach links Karma-Leben kriegt durch Bhakti-Tätigkeiten und nach rechts Jnana Leben kriegt durch Bhakti, deswegen in der Mitte. Wie die Marmelade in der Butterstulle. Also, damit das Ganze stimmig ist. Einfach von in der Mitte, dass beides, wenn man reinbeißt, von beiden Seiten spritzt die Marmelade dann nach oben und nach unten und dann ist es gut. Also, vielleicht nicht genau so, aber so ähnlich. So ist auch Bhakti immer das, was allen anderen Dingen das Leben vermittelt. Nicht? Bhakti ist wie die Mutter und Jnana und Karma, wie die Söhne, die angewiesen sind auf den gnädigen Schutz und die Hilfe der Mutter. Also das große Ziel, Liebe zu Krishna zu erlangen, muss in unseren Bemühungen immer gegenwärtig sein. Sonst werden wir bei den kleinen Bemühungen einfach nicht das mit Leben füllen, was wir tun, mit spirituellem Leben. Also die Gefahr ist da. Ganz entfernt. Ganz entfernt habe ich jetzt als ein bisschen kritisch gesagt. Gut. Ich möchte jetzt enden, wir sind nämlich ein bisschen über die Zeit. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich hatte wirklich keine Zeit, mich vorzubereiten. Und deswegen hatte das alles mühsam Anfang genommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaunitai ki jai, Gaur Premanandi Hariyanipo.